Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf, nähe dem Schwäbischen Meer, wie man hier sieht, wie man bei uns in Stuttgart so schön sagt, der Bodensee. Meine erste Begegnung mit dem Friedhelm, der mich heute auch hier eingeladen hat, die war auf dem Fußballplatz. Und zwar hatte die mit so einer Kickerbibel hier zu tun. Ich weiß noch gut, mit 60 München ein Auswärtsspiel in Pfullendorf gehabt, als mir nach dem Spiel auf dem Weg zum Mannschaftsbus so eine Kickerbibel hier angeboten wurde. Und ich kam mit dem Friedhelm ins Gespräch und wir haben seitdem angefangen, Kontakt zu pflegen. Bis heute, es war ungefähr, ich weiß nicht, Friedhelm, du kannst mich gern korrigieren, bestimmt schon 10 Jahre her. Und ich bin sehr, sehr dankbar, auch mit dem Friedhelm wirklich einen treuen Bruder kennengelernt zu haben, der auch im Fußball uns Fußball auf dem Herzen hatte und bis heute hat. Und so kam die Verbindung. Ich durfte immer mal wieder auch bei Vikings hier zu Gast sein und ja, habe das immer wieder sehr genossen. Und jetzt euch mal kennenzulernen, es freut mich sehr heute Morgen und mit euch auch ins Wort Gottes reinzuschauen. Ich würde zum Start mit uns noch ein Gebet sprechen und dann ja, den Text in Philipper 1 mit uns gemeinsam anschauen. Lieber Herr, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist und dass wir dich jetzt einfach bitten dürfen, dass du sprichst, dass du redest, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen das bewirkst, was dir wohlgefällig ist. Und dass es uns in tiefere Liebe führt zu dir, in tiefere Hingabe und dass wir immer mehr erkennen dürfen, welch großen Reichtum wir in dir haben dürfen. Amen. Das Thema, über das ich heute Morgen predigen werde, das ist ziemlich herausfordernd. Josia hat es gerade schon gesagt, was der Titel sein wird. Ja, Christus, mein Leben und Sterben gewinnen. Eine ziemlich revolutionäre Aussage. Und ich muss ehrlich sagen, immer wieder, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, dann fordert es mich auf der einen Seite sehr, sehr stark heraus, aber auf der anderen Seite weckt es in mir auch immer wieder neu den Wunsch, mein Leben ganz auf Jesus auszurichten, weil er es wert ist. Und das ist mein Gebet einfach auch heute Morgen, dass es das in uns auslöst, wenn wir hier in diesen weiteren Sonntagen auch in die neue Woche gehen, dass es in uns den Wunsch weckt, unseren Herrn Jesus Christus mehr zu lieben und ihn mehr zu ehren. Christus, mein Leben, Sterben, Gewinn. Die Aussage, die ist deshalb so revolutionär, weil der Tod normalerweise Verlust darstellt. Und das beendet, wofür wir so gerne leben. Also wie kann Sterben Gewinn sein? Wann kann man durch Sterben etwas gewinnen? Das ist die Frage, um die es heute Morgen gehen soll. Und um diese Frage zu beantworten, da muss man erstmal gar nicht so viel wissen. Ja, man muss auch nicht hochgebildet sein. Man muss einfach nur ein paar wenige wichtige, aber sehr herausfordernde Worte eines Mannes verstehen und seiner Perspektive, von dem diese Aussage stammt. Die Rede ist von Paulus, dem Apostel, ein Mann, der alles für seinen Glauben an Jesus Christus hingegeben hat. Ja, er ist dem Auferstandenen begegnet und er war überwältigt von der Liebe und von der Gnade, die Gott ihm in Jesus Christus geschenkt hat. Und so folgte er Jesus nach. Was nicht einfach war, der Glaube an Jesus, der hat ihn jede Menge gekostet. Er wurde geschlagen, er wurde verfolgt, er wurde eingesperrt. Er war Widrigkeiten ausgesetzt. In 2. Korinther 12, dort sehen wir das, dass er Steinigung erlebt hat, Todesgefahr, Schiffbruch, Hunger, jede Menge Widerstände. Und so sitzt er wieder mal im Gefängnis, dieses Mal in Rom, und er wartet auf seinen Prozess. Und er weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Wird er freigesprochen werden? Wird er am Ende umgebracht werden? Und während er dort im Gefängnis in Rom sitzt, da hört er plötzlich, dass sich über ihn Gerüchte ausgebreitet haben. Ja, dass gewisse Leute angefangen haben, ihn zu verleumden, dass gewisse Leute angefangen haben, Unwahrheiten über ihn zu erzählen, seinem Ruf zu schaden und seinen Platz einnehmen zu wollen. Und Paulus, der ist gebunden und kann nichts dagegen tun. Und das hat Fragen ausgelöst bei den Leuten. den er gedient hat. Dieser Mann, Paulus, ja, der alles aufgegeben hat für seine Berufung Gottes, sitzt jetzt doch im Gefängnis und kann die Berufung, die er eigentlich empfangen hat, die kann er nicht tun. Was waren die Fragen, die die Gemeinden beschäftigt haben? Ja, wie ist denn das jetzt mit seinem Gott? Ist Paulus gescheitert? Ist das das Ende von seinem Leben? Ist sein Leben in diesem Moment im Gefängnis von Rom, ist es verschwendet? Ist es Verlust? Das waren die Fragen, die sich die Leute gestellt haben. Und unter diesen Umständen greift Paulus zur Feder und schreibt an die Gemeinde in Philippi. Die erste Gemeinde in Europa, die von ihm gegründet wurde, wo er Gottes Eingreifen doch so mächtig erlebt hat. Ich möchte kurz daran erinnern, ja, Apostelgeschichte 16, wo wir von der Bekehrung der Lydia lesen. Die Purpurhändlerin, von der es heißt, dass, als sie das Wort hörte, der Herr ihr Herz geöffnet hat und dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde und schließlich zum Glauben gefunden hat. Dann wurde er inhaftiert, wurde geschlagen, wurde ins Gefängnis geworfen und hat auf wundersame Art und Weise diese Befreiung erlebt, als er mit Silas mitten in der Nacht angefangen hat, Gott zu loben und ein Erdbeben ihn den Weg freigemacht hat in die Freiheit, woraufhin sich der Kerkermeister von Philippi bekehrt hat und Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Und die große Frage ist, wie ordnet Paulus seine Situation ein? Was ist seine Antwort auf diese Gerüchte, auf die Fragen, wie es mit seinem Leben denn jetzt ausschaut, wo denn jetzt sein Gott ist, ob das Verlust ist und so weiter? Und jetzt steigen wir ein in Philipper 1, die Verse 12 bis 20. Wir lesen dort: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn, wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, es sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das sind gewaltige Worte, die Paulus dort an die Gemeinde in Philippi richtet. Ich möchte noch mal kurz an die Situation erinnern. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Und er redet davon, dass er sich dennoch freut, dass sein Leben selbst in dieser Situation nicht vergeblich ist, obwohl es doch von außen so ausschaut, als sei das absoluter Verlust, als sei das Scheitern. Und er eigentlich allen Grund haben müsste, enttäuscht zu sein und frustriert dort zu sitzen. Aber nicht für Paulus, warum nicht? Er sagt es uns in Vers 12, was seine Perspektive auf seine Situation im Gefängnis ist. Er sagt: Ich will aber, dass ihr wisst, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Die Leute, die sehen Paulus im Gefängnis, einen Mann, der alles für Jesus hingegeben hat, und sie stellen die Frage: Verlust, Scheitern, wo ist jetzt sein Gott? Und Paulus, er sah ein neues Missionsfeld. Paulus, er sieht eine Chance, die Gott ihm eröffnet hat, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen, die er vorher nie erreicht hätte. Bis ins Prätorium, kaiserlicher Palast, die ganz hohe Garde, all das zur Förderung des Evangeliums. Aber er macht weiter, das ist noch nicht alles, und er sagt, ein weiterer Punkt, wie er seine Situation einordnet, ist in Vers 14, dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Das heißt, seine kompromisslose Nachfolge, seine Bereitschaft, Kosten auf sich zu nehmen, ohne Kompromisse, hat andere Christen ermutigt, weil sie sein Vorbild gesehen haben, diesen Paulus, der trotz dieser Widerstände bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und es hat dazu geführt, dass sie ermutigt wurden, furchtloser zu Jesus Christus zu stehen, trotz möglicher Verfolgung und Nachteile, die ihnen das in der Gesellschaft damals gebracht hat. Und was ist mit den Menschen, die ihn verleumdet haben, die versucht haben, ja, seinen Platz einzunehmen, Einfluss dadurch zu gewinnen? Paulus geht weiter in Vers 18, dass er sagt, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Was sagt uns das über das Leben von Paulus aus? Worum ging es diesem Mann in seinem Leben? Ihm ging es offensichtlich in seinem Leben nicht darum, erfolgreicher zu sein. Ihm ging es auch nicht darum, besonderes Ansehen zu bekommen, viel Geld zu verdienen oder um irgendetwas in dieser Welt, das er gewinnen wollte. Er lebte nicht einmal dafür, ein schönes und ein bequemes Leben zu haben. Auch nicht dafür, ob es ihm gut geht oder schlecht. Das war nicht seine Priorität. Das ist vielleicht, wenn ich ehrlich bin, oftmals meine Priorität. Aber das ist nicht die Priorität von Paulus. Seine Priorität, sein oberstes Ziel, das können wir in Vers 20 lesen, dass er immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten wird und durch sein Leben Christus in allem geehrt wird, ob er nun lebe oder sterbe. Das war seine Priorität. Das war sein Ziel. Dass Christus in allem geehrt wird, es sei durch Leben oder durch Sterben. Die Frage für ihn war, wenn er sein Leben betrachtet hat, wird Christus durch mein Leben geehrt? Wird Jesus Christus durch mein Leben verherrlicht? Darum ging es ihm. Und solange das geschehen ist in seinem Leben, sagt er, da freute er sich. Da freute er sich. Wenn Sicherheit oder ein bequemes Leben seine Freude gewesen wäre, dann hätte er keinen Grund gehabt, im Gefängnis sowas zu schreiben. Aber warum er sich freut, das wird in diesem zentralen Vers, den du gerade schon vorgelesen hast, Josia, in Philipper 1, Vers 21 deutlich, nämlich seine Perspektive auf das Leben, worum es ihm ging, seine Begründung für diese Einstellung. Denn für mich, sagt er, ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Was meint Paulus damit? Wann kann Sterben zum Gewinn werden? Das war die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Paulus sagt, wenn Christus sein Leben ist, das bedeutet der Inhalt seines Lebens, das, wonach er strebt, wofür er alles geben würde, ganze Hingabe für diesen Herrn, und es sein größter Gewinn ist, eines Tages bei ihm, bei Christus zu sein. Und wenn der Tod ihn dorthin bringen würde, was wäre das dann? Verlust? Nein, nicht für einen Christen. Nicht für einen Christen, es wäre vielmehr sein Hauptgewinn. Es wäre sein Hauptgewinn, weil er das bekommen würde, wofür er immer gelebt hat. Und solange, sagt er, lebt er seinen Auftrag hier auf der Erde, aber es gibt etwas weit, weit Besseres. Er führt dann fort, er sagt, wenn das Leben im Fleisch, wenn das mein Los sein sollte, dann ist es schon auch in Ordnung, ja, weil das bedeutet für ihn Frucht der Arbeit. Das bedeutet, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Aber er sagt, er hat große Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Und wer das am Ende gewinnt, der wird niemals vergeblich gelaufen sein. Der ist nicht gescheitert, selbst wenn es ihn durch manche Täler und Tiefen durchführt. Ein Leben, das Christus verherrlicht, ist immer Gewinn. Ein Leben, das Christus verherrlicht, ist immer Gewinn. Als ich darüber nachgedacht habe, sind mir drei Personen in den Sinn gekommen, beziehungsweise drei Gegebenheiten. Ich denke da beispielsweise an Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, ein junger Mann, bekannter YouTuber, viele junge Menschen erreicht, bekommt mit 23 Jahren die Diagnose Krebs. Und er hat ein großes Anliegen, von Jesus Christus zu erzählen. Und er macht diese Krankheit, die er bekommt, er macht sie öffentlich. Er macht sie öffentlich und er erzählt von seiner Hoffnung über den Tod hinaus. Dass er sich darauf freut, Jesus zu sehen. Und dass er auf ihn vertrauen möchte und dann stirbt er. Junger Mann, 23 Jahre alt. Und er erreicht selbst nach seinem Tod Millionen von Menschen. Gerade war ein Kinofilm von ihm in den Kinos in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schweiz den auch hier hattet oder vielleicht sogar angeschaut habt. Man mag darüber streiten auch, über manche Szenen vielleicht, aber sein Leben, selbst nach dem Tod, hat Millionen von Menschen mit Jesus Christus, mit einer Hoffnung über den Tod hinaus konfrontiert. Und wir müssen uns die Frage stellen heute Morgen, ist das ein verschwendetes Leben? Ist das Verlust? Oder ich denke an zwei junge deutsche Missionarinnen, die 2011, wie sie selber gesagt haben, aus Liebe zu Jesus in den Jemen gereist sind, um dort im Krankenhaus zu dienen, weil sie sich so von Gott geliebt gefühlt haben, dass sie jetzt etwas von dieser Liebe weitergeben wollten. Nur um dann kurze Zeit später, nachdem sie angekommen sind, von Terroristen verschleppt zu werden und am Ende erschossen zu werden, weil Jesus es ihnen wert war. Und ich weiß noch, wie damals in der Presse in Deutschland, wie es dazu ging. Ja, wie kann man so fundamentalistisch sein? Das ist so ein Verlust, ähnlich wie bei Paulus im Gefängnis, hier mit ihrem Gott völlig verspunden, so ein Verlust. Ist das Verlust? Oder Jim Elliot, Indianermissionar, begabter junger Mann, begnadeter Prediger, der es auf dem Herzen hatte, die Auka-Indianer zu erreichen. Und das sein oberstes Ziel war, unerreichte Völker mit dem Evangelium bekannt zu machen. Und was haben ihm die Leute nicht alles geraten? Ja, hier gibt es auch viele junge Menschen. Bleib doch hier, geh doch nicht dorthin. Ist doch viel zu gefährlich. Und er geht am Ende dorthin und kurze Zeit später wird er umgebracht. Ist das ein verschwendetes Leben? Weißt du, wenn dieses Leben hier alles wäre, wenn dieses Leben hier alles ist, dann wäre das absolut dumm. Dann wäre das unglaublicher Verlust. Dann nimm von diesem Leben so viel mit, wie du nur kannst, bau dir schöne Häuser, kauf schöne Autos, verdien so viel Geld wie möglich, reise an die schönsten Orte, hol dir jedes Vergnügen, das du bekommen kannst. Alles andere wäre ein verschwendetes Leben. Aber wenn Christus das wahre Leben ist, der Hauptgewinn unseres Lebens, dann verändert das alles. Wenn Christus der Einzige ist, der unser Leben am Ende nicht als Verlust dastehen lässt, dann gibt es nichts Größeres als ihn, für ihn zu leben, für ihn alles hinzugeben. Dann ist der, wie Jim Elliot so schön gesagt hat, kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und Paulus hat genau das verstanden. Denn was bringt es einem Menschen, gell, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende sein Leben verloren geht? Ich weiß noch, wie ich das erste Mal als junger Fußballer mit dieser Frage konfrontiert wurde. Ich wurde auf einen Sportlergottesdienst eingeladen von meinem Kindheitsidol C. Roberto. Brasilianischer Nationalspieler, bei Bayern München gespielt, bei Real Madrid. Ich wollte immer werden wie der. Großes Vorbild sportlich. Jetzt bin ich über einen Sportmissionar von der christlichen Sportorganisation Sportler ruft Sportler beim 1. FC Nürnberg damals mit einer Szene in Kontakt gekommen von gläubigen Fußballern, die das Anliegen haben, Fußballer mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich wurde eingeladen. Ich war damals noch nicht wiedergeboren. Ich war ganz offen. Ich habe gedacht, ja, einen Gott gibt es bestimmt, aber es hat einfach nichts mit meinem Leben zu tun gehabt. Und ich bin dort hingegangen, zu diesem Gottesdienst. Und C. Roberto steht irgendwann auf, lauter Fußballer, die dort in der Hotellobby saßen, so in Reihen, dicke Autos vor der Tür. Und ich war gerade mit 18 bei den Profis von Nürnberg am Anklopfen, habe gedacht, cool, jetzt bin ich endlich so in den Kreisen unterwegs, wo ich immer hin wollte. Ich war sehr, sehr gespannt. Was machst du, wenn dein Kindheitsidol auf einmal vor dir steht? Du hörst ganz genau zu. Und C. Roberto fängt an, zu diesen Fußballern zu sagen, ja, ich weiß, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt. Ihr könnt euch jeden Wunsch erfüllen. Ihr könnt mitnehmen, was ihr möchtet. Aber seid ihr wirklich glücklich? Das war die Frage. Und ich habe ja immer gedacht, seit ich ein junger Kerl bin, wenn ich mal Profi bin, dann. Dann komme ich klar, dann bin ich in Ordnung, dann habe ich alles, was man zum Leben braucht. Und jetzt waren da Leute, die hatten das alles. Und C. Roberto sagt, bei aller vielleicht kurzfristigen Freude, man merkt recht schnell, dass es nicht die Antwort auf alle Fragen ist. Dass man doch irgendwie leer bleibt. Und dass sie nicht vergessen dürfen, die ganzen Fußballer, dass sie ohne was in die Welt gekommen sind und dass sie genauso wieder gehen müssen. Und die Frage ist, was bleibt am Ende von ihrem Leben noch übrig? Und dann hat er diesen Vers zitiert, nämlich was bringt es aus Matthäus 16, 26, der mich bis heute begleitet, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber am Ende sein Leben verloren geht? Was bringt es? Wenn man alles mitnimmt, was diese Welt anbietet, alle Berge dieser Welt erklimmt, jedes Vergnügen, jeden Spaß mitnimmt und dann am Ende aber merkt, dass man nichts mitnehmen kann, dass man leer dasteht und an dem eigentlich Wichtigen seiner Beziehung zu Gott vorbeigelebt hat, an demjenigen, der unsere Seele zu erlösen vermag. Und ich saß da und da waren Bundesliga-Profis mit Tränen in den Augen. Das hat mich als junger Kerl so getroffen, wo ich gemerkt habe, die Grundfragen im Leben, warum lebe ich, was gibt mir Wert, was passiert, wenn ich sterbe und all diese Dinge waren für diese Fußballer auch nicht geklärt. Und in dieser Zeit durfte ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Weil das, was in mir angestoßen hat. Denn was bringt es, wenn man die ganze Welt gewinnt, aber am Ende sein Leben verliert? Und Paulus, der hat genau das verstanden. Wir sehen es in seiner eigenen Biografie, wo er herkommt. Und wie er dann weitermacht in Philipper 3, als er das so ein bisschen ausgeführt hat und dann darüber sagt, ja, aber was auch immer mir Gewinn war, ich habe es auch gerade versucht, in meinen Worten zu sagen, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten, sagt er. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen er alles eingebüßt hat und es für Dreck erachtet, damit er Christus gewinnt und in ihm gefunden wird. Auf einmal die Dinge, für die er so gelebt hat und so danach gestrebt hat, die rücken für ihn in ein anderes Licht. Und er sagt, nee, die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen, das ist es, wofür sich wirklich zu leben lohnt. Und wenn ich irgendwie Anteil haben darf an diesem Leben, meines Herrn, er sagt, selbst wenn ich seinem Tod gleichförmig werde, dann ist das für ihn kein Verlust, weil er die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, weil er die teilen möchte, um irgendwie hinzugelangen zur Auferstehung aus den Toten. Völliger Perspektivwechsel. Und Paulus, der hatte einiges zu bieten. Sozialer Status, ja, religiöses Wissen, Einfluss, nach außen hin das Gesetz vollkommen, wie er es sagt, erfüllt. Ein Eiferer für das Gesetz, ein Verfolger der Gemeinde. Das war Paulus. Einfluss gehabt. Und manche von den Dingen, die er in dieser Liste aufzählt, die sind nicht mal zwingend schlecht. Aber er sagt, im Anbetracht dessen, was er in Christus gewonnen hat, in ihm gefunden zu werden, indem er nicht seine Gerechtigkeit hat, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben in Christus. Und darin wollte er zunehmen. Im Angesicht dessen, was Jesus ihm schenkt und der Ewigkeit, ist das alles für ihn zur Verlust geworden. Sogar Dreck, wie er schreibt. absolut bedeutungslos. Und die Leiden, wenn sie ihn näher zu Christus bringen, wenn sie ihm das möglich machen, teilzuhaben an dem Leben des Herrn, dann möchte er sie annehmen, weil sie auch dann in diesem Licht kein Verlust mehr sind. Und auch wenn das sicher nicht leicht war, er doch irgendwie die Gewissheit hatte, dass es nicht vergebens sein wird, was ihm auch in seinem Leben passiert. Denn Christus ist sein Leben und Sterben ist Gewinn. Paulus, der wusste, dass es in diesem Leben nichts Größeres gibt als Christus. Als ihn zu haben, als ihn zu lieben, als ihm zu dienen, als ihn zu ehren und in Ewigkeit bei ihm zu sein. Und ich möchte, während ich zum Ende komme, euch mal bitten, diesen Satz, Christus mein Leben und Sterben Gewinn, mal kurz für euch selbst auszufüllen. Stellt euch mal diesen Satz vor, wir streichen mal Christus raus und wir streichen mal Gewinn raus. Und wir überlegen mal von uns diesen Satz, denn Christus ist für mich Punkt, Punkt, Punkt und Sterben ist gleich. Denn Christus ist für mich Punkt, Punkt, Punkt und Sterben ist gleich. Überleg für dich mal kurz einen Moment, wie du diesen Satz für dich füllen würdest. Was ist für dich das Leben und was ist in Verbindung zu dem, was du lebst, was ist der Tod? Und was mich so fasziniert hat ist und auch herausgefordert hat, egal was ich vorne einfüge, denn für mich ist, wie es lange war, Fußball mein Leben. Was ist Sterben dann? Verlust, oder? Weil es das beendet, wofür du lebst. Denn das Leben ist für mich meine Familie. Was ist Sterben dann? Verlust, weil es beendet, wofür du lebst. Denn das Leben ist für mich erfolgreich zu sein, Karriere zu machen. Keine Ahnung, wie Menschen diesen Satz für sich füllen würden. Was ist Sterben dann? Verlust. Aber weißt du, das Schöne ist, es gibt eine einzige Sache. Wenn die zu unserem Leben wird, denn das Leben ist für mich Christus, was ist Sterben dann? Gewinn. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das im Herzen tragen darf. Weil der Tod in jedem Fall für uns Menschen ein großer Verlust ist. Es sei denn, wenn wir Christus haben, wenn wir für ihn leben, wenn wir ihn ehren wollen, egal was in unserem Leben passiert, weil wir das verstanden haben, dass selbst der Tod kein Verlust mehr ist. Und das ist Realität. Der Tod kann zum Gewinn werden, weil er uns das ermöglicht, was unser Endziel ist, wo wir hinwollen. Mit Christus Gemeinschaft zu haben, ihn zu sehen, ihn anzubeten, ihn noch herrlicher, noch vollkommener zu erleben, mit ihm zu sein, der schon hier unser Leben ist, für den wir uns investieren und dem wir uns anbefehlen, dem wir uns hingeben wollen, um dann am Ende alles zu empfangen. Und wer diese Haltung hat, der kann auch manche Entscheidung treffen, voller Zuversicht, wo vielleicht die Welt sagen wird, von außen her, das ist doch Verlust, oder? Jim Elliot. Ich lese heute, Jahrhunderte später, ich weiß nicht, wann es genau war, muss man Friedhelm nachher fragen, aber lange Zeit später, ja, lese ich davon und es gibt mir ein Feuer ins Herz und Gott gebraucht es, um in mir Dinge zu wecken. Was hat die Welt damals über diesen Jim Elliot alles geschrieben? Verlust, wie kann man so dumm sein? War doch vornherein klar, vor kurzem war ich in Indien und da war auch so eine Situation groß in den Medien, ein unerreichtes Volk auf so einer kleinen Insel, was wie in einem Naturschutzgebiet gehalten wird. Und in dieser Zeit, wo ich dort war mit einem Team von Sportler ruft Sportler, wo ich jetzt auch angestellt bin und für das Projekt Fußball mit Vision arbeite, wir haben verschiedene Bausteine an Schulen, ja, wir sind viel im Schulunterricht, Religion, erzählen aus unserem Leben, verschenken Kickerbibeln, ähnlich wie Friedhelm auf dem Fußballplatz, ja. Und wir haben verschiedene Projekte, wo wir Fußballer im Glauben stärken wollen und so weiter und so fort. Und eins davon sind auch internationale Sachen, wo wir mit einem Fußballteam zum Beispiel nach Indien gehen, um gegen lokale Mannschaften zu spielen und mit ihnen auch durch den Fußball in Kontakt zu kommen und ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und da war ein junger Mann, der wollte auf diese Insel gehen, obwohl es eigentlich verboten war von der Regierung. Und er hat sich aufgemacht, hat einen Fischer bestochen, dass er ihn dahin fährt, aber schon kurz vorm Ufer wurden die mit Pfeil und Bogen beschossen, dann ist der Fischer abgehaut und er ist auf eigene Faust trotzdem dahin gegangen und kurze Zeit später haben sie gesehen, wie sie noch am Strand weggezerrt haben. Und was sagen die Leute? Eine Riesendiskussion. Verlust. Wie kann man so dumm sein? Aber ein Leben, das sich Jesus hingibt. Für diesen Mann hat es bedeutet Hauptgewinn. Und er ehrt dadurch seinen Herrn, weil er gesagt hat, dieser Herr, im Anliegen, dass er gesagt hat, geht zu allen Völkern, geht dahin und ist bereit, das auf sich zu nehmen, in Kauf zu nehmen. Weil das seine oberste Priorität war. Und ich weiß nicht, was Gott noch daraus vorhat. Ich weiß, dass dieser Auka-Stamm bei Jim Elliot danach seine Frau dort war und die Kinder von ihm an den Händen von den Indianern groß geworden sind und sich zahlreiche Leute bekehrt haben. Ich weiß von dem Philipp Mickenbecker, der an Krebs stirbt, dass bis heute so viele Leute, selbst Leute, die ich kenne, die nichts mit dem Glauben zu tun hatten, durch seinen Film, durch seine Biografie berührt wurden, offen geworden sind für den Glauben. Und deshalb ein Leben, das sich Jesus ganz hingibt, das ist niemals Verlust. Es wird niemals Verlust sein. Und lasst uns das heute wieder in Dankbarkeit im Herzen bewegen. Lasst uns dadurch ermutigt zu sein, dass wir die Prioritäten in unserem Leben immer wieder ausrichten und uns diese Frage stellen, wenn wir unser Leben bewerten, wie können wir unseren Herrn, der alles für uns hingegeben hat, der es wirklich wert ist, wie können wir ihn ehren? Wie können wir ihn verherrlichen? Wie können wir uns für ihn wirklich hingeben? Und dann dürfen wir die Gewissheit haben, wenn das unser Leben ist, dass selbst wenn es uns was kostet und selbst wenn es in den Tod führt, dass es kein Verlust sein wird. Das sind krasse Worte, herausfordernde Worte. Aber das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, die Gewissheit in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dafür möchte ich beten, dass das unsere Herzen nicht nur herausfordert, sondern auch anreizt, eine Sehnsucht in uns weckt, zu sagen, ja, ich möchte ein Leben leben, mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Dem einen dieses, dem anderen das. Ihn zu ehren und in allem seine Verherrlichung zu suchen, weil er unser Leben ist und Sterben Gewinn. Lieber Herr, du siehst unsere Herzen. Du weißt auch, was das Wort, das wir gehört haben, in unseren Herzen bewirkt. Und Herr, wir staunen darüber, wie du immer wieder Menschen berufst, die uns da so ein Vorbild sind, weil sie das geschmeckt haben, dass die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu unseres Herrn Willen alles andere übertrifft. Dass das, was diesen Menschen früher Gewinn war, zu Verlust geworden ist, in Anbetracht dessen, was sie in dir gefunden haben. Indem sie die Gerechtigkeit haben aus Gott aufgrund des Glaubens und Anteil haben dürfen an dir, ihrem Herrn. Herr, ich danke dir für diese große Gewissheit, die du uns schenkst, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir denken an Ostern dran, dass du leibhaftig auferstanden bist, dass du ewig lebst und weil du den Tod besiegt hast, weil du lebst, wir auch leben werden. Und es darf uns wirklich eine Freude ins Herz geben, auch wenn die Umstände manchmal auch schwierig sind. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du bereit warst, alles für uns hinzugeben, dass du es wirklich wert bist, dass wir dir nachfolgen. Hilf uns dabei. Schenk du uns, dass dein Geist in unseren Herzen diese Frucht hervorbringt, Kühnheit und Liebe und auch in mancherlei Hinsicht, wenn du rufst, eine Risikobereitschaft. Weil es uns nicht um Ansehen geht, nicht um Anerkennung geht, nicht um Erfolg, nicht um diese Dinge, wo die Welt oft begehrt. Und du siehst auch, wie unser Herz da umkämpft ist, sondern weil es uns um dich geht, dass du in unserem Leben Gestalt gewinnst, Herr. Mach uns zu solchen Menschen, die nicht vergeblich leben, die nicht am Ende einsehen müssen, dass es Verlust war, wofür sie sich investiert haben, wofür sie sich hingegeben haben, sondern dass wir dann voller Freude den Hauptgewinn entgegennehmen dürfen. Denn du bist unser Leben und Sterben Gewinn. Was für eine wunderbare Botschaft, Herr. Ich danke dir dafür, dass das Wahrheit über unserem Leben sein darf und dass diese Hoffnung in unseren Herzen lebt. Amen.